Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Neue Regierung, alter Präsident. Wir blicken gleich auf eine historische Zäsur in Südafrika. Erklären die japanische Rüstungshilfe für die USA. Berichten über die geplante Teilenteignung des Landes der ehemaligen Foltersekte Colonia Dignidad in Chile. Und das wachsende Interesse schwarzer US-Amerikaner an Ghana, der Heimat ihrer Vorfahren. Bei seinem Amtsantritt 2018 galt er als großer Hoffnungsträger, doch 6 Jahre später steht Südafrikas Staatspräsident Cyril Ramaphosa stark in der Kritik. Viele Südafrikaner machen den ANC-Politiker mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Niedergang, die hohe Kriminalität und Korruption im Land. Bei den Parlamentswahlen Ende Mai verlor sein afrikanischer Nationalkongress zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid die absolute Mehrheit. Trotzdem wurde Ramaphosa gestern Abend im Parlament als Präsident für eine neue Amtszeit wiedergewählt. 283 von 339 Stimmen erhielt der 71-Jährige. Der Verfassungsgerichtspräsident verkündete das Ergebnis.
Honorable members, I've now received a written report from the returning officer. Honorable MC Ramaphosa, 283 votes.
Cyril Ramaphosa heißt der alte und neue Staatspräsident Südafrikas. Unseren Korrespondenten dort, Stefan Überbach, habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie er das Ergebnis einordnet.
Also ich würde sagen, was da gestern im Parlament in Kapstadt passiert ist, das hat eine enorme Bedeutung für das gesamte Land, für die politische Kultur in Südafrika und auch für den ANC. Nach dieser krachenden Niederlage stellt die Partei trotzdem weiterhin den Staatspräsidenten, weil es gelungen ist, die gewaltigen Gräben zur bisherigen Opposition zu überbrücken, andere Parteien ins Boot zu holen mit der Aussicht auf eine Regierung der nationalen Einheit und das in einer sehr, sehr kurzen Zeit, die von der südafrikanischen Verfassung vorgeschrieben ist. Es dürfen ja nur 14 Tage vergehen zwischen der Verkündung des Wahlergebnisses und der Präsidentenwahl. Also da hat sich hinter den Kulissen sehr, sehr viel getan in den letzten beiden Wochen. Und für Südafrika ist das absolutes Neuland, dass der ANC nicht mehr alleine regieren kann, sondern Partner braucht. Und diese Partner hat er ganz offensichtlich gefunden. Das zeigt diese große parteiübergreifende Mehrheit, mit der Cyril Ramaphosa wiedergewählt worden ist. Man könnte es unter dem Strich auch so sagen, die Einheitsregierung in Südafrika hat ihre Feuertaufe bestanden, obwohl sie offiziell ja überhaupt noch nicht gegründet worden ist.
Sie haben es gerade gesagt, zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid musste der ANC Koalitionspartner finden. Wie heterogen ist jetzt das Bündnis, das die Regierung übernehmen soll?
Das ist sehr heterogen, obwohl wir im Moment noch gar nicht so genau wissen, wer am Ende tatsächlich alles dabei sein wird. ANC hat ja sämtliche Parteien im Parlament eingeladen zur Mitarbeit. Aber allein schon die Kooperation zwischen dem ANC und der zweitgrößten Partei des Landes, der Demokratischen Allianz, hätte man sich bis vor kurzem kaum vorstellen können. Diese beiden Parteien kommen, was die Politik angeht, von unterschiedlichen Planeten. Der ANC eher sozialdemokratisch und weiter links davon. Die Demokratische Allianz wirtschaftsliberal, gemäßigt konservativ, eine Law-and-Order-Partei, die weniger Staat möchte als der ANC. Also da liegen schon Welten dazwischen. Diese Kooperation ist für beide Seiten ein Kulturschock, so würde ich es mal beschreiben. Ja, und dann kommen noch wahrscheinlich Partner von sehr weit links bis sehr weit rechts dazu. Die Patriotic Alliance zum Beispiel, eine Rechtsaußenpartei, die vor allem damit Wahlkampf gemacht hat, dass sie alle illegalen Migranten abschieben will. Also das ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum, was sich da am Ende womöglich zusammentun wird. Und da werden viele Kompromisse nötig sein.
Welche Rolle übernimmt der Staatspräsident in diesem Zusammenhang jetzt bei der Regierungsbildung und bei der endgültigen Formierung dieses Bündnisses?
Von der Verfassung her gesehen hat der Präsident Cyril Ramaphosa große Befugnisse bei der Zusammenstellung seines Kabinetts. Aber weil sich ja nun eine Regierung der nationalen Einheit abzeichnet, wo der ANC dringend die Unterstützung vor allen Dingen der größten Oppositionspartei, der Democratic Alliance, braucht, ist im Vorfeld, wie zu hören ist, schon einiges vorentschieden worden, dass eine bestimmte Zahl von Ministerien an die DA geht. Das war dann Grundlage für die in die weiteren Gespräche mit dem ANC einzutreten. Also der Staatspräsident Südafrikas hat eine sehr weitreichende Richtlinienkompetenz, aber in einer Koalitionsregierung ist auch er darauf angewiesen, Kompromisse zu machen.
In der Bevölkerung gibt es ja große Unzufriedenheit mit dem ANC. Zieht die neue Regierung daraus Konsequenzen? Kann man das schon abschätzen, auch welche Schwerpunkte sie setzen möchte?
Ja, da sind sich wirklich alle einig, dass es um die großen Probleme und Krisen gehen muss, unter denen das Land schon lange leidet. Die enorm hohe Arbeitslosigkeit zum Beispiel. 30-40% der Menschen sind auf der Suche nach einem Job. Das ist weltweit mit die höchste Quote, die es gibt. Bei den Jüngeren sind sogar noch deutlich mehr. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Viele in regelrechten Elendsvierteln, die man wirklich in jeder Stadt finden kann. Die soziale Spaltung ist die größte weltweit ebenfalls. Ja, Kriminalität, Korruption, Energiekrise, Wasserkrise, Probleme genug, das steht alles auf dem Aufgabenzettel der neuen Regierung und das kann man auch schon nachlesen in einer Vereinbarung, die Grundlage für die weiteren Gespräche der Bündnispartner sein soll. Es geht auch um bessere Bildung, um mehr Teilhabe für alle, bessere Gesundheitsversorgung, die Wirtschaft soll angekurbelt werden. Also diese neue Regierung der nationalen Einheit, die wird alle Hände voll zu tun haben.
Die Partei des früheren Staatspräsidenten Jacob Zuma erkennt das Ergebnis der Parlamentswahlen Ende Mai nicht an. Ist das politischer Sprengstoff für die kommenden Monate?
Das kann durchaus so sein. Zuma ist ja eine sehr, sehr schillernde und auch eine sehr, sehr umstrittene Figur mit einer ganz eigenen Agenda. Er ist sowas wie der Erzfeind von Cyril Ramaphosa, den er dafür verantwortlich macht, dass er damals sein Amt als Präsident hat aufgeben müssen. Und diese neue Partei MK, die er gegründet hat, die wird auch als Zumas persönliches Racheprojekt beschrieben. Er meldet sich damit zurück auf der großen Bühne, verbreitet wilde Verschwörungstheorien, dass seiner Partei die Zweidrittelmehrheit gestohlen worden ist, dass da irgendwelche dunklen Mächte aus dem Ausland geholfen haben. Er schürt offen Hass und Vorurteile gegen Weiße, gegen Homosexuelle. Er droht auch mit Gewalt, will die Verfassung schleifen, das Parlament entmachten. Seine Leute haben die Sitzung gestern übrigens boykottiert, die konstituierende Sitzung des Parlaments, will dafür sorgen, dass neu gewählt wird. Das Ganze ist natürlich aussichtslos, aber man sieht, der Mann sorgt für Unruhe, für Chaos. Jacob Zuma will morgen Mittag um 14 Uhr eine große Pressekonferenz geben. Er spricht zur Lage der Nation, heißt es in der Einladung, was normalerweise nur tatsächliche Staatschefs tun. Also er hat sich ganz offensichtlich was vorgenommen, man darf den nicht unterschätzen. Er steht für Chaos und das ist eine Art von Politik, die eigentlich viele Südafrikaner überhaupt nicht mehr wollen.
Wenn wir einen Schritt zurücktreten von der Tagespolitik, lässt sich schon abschätzen, ja, wie stark diese historische Zäsur, Sie haben das gerade ja schon mal angedeutet, ist, dass der ANC wirklich zum ersten Mal die absolute Mehrheit im Land verloren hat.
Ja, das ist schon ein tiefer Einschnitt für das Land und auch für diese traditionsreiche Organisation Afrikanischer Nationalkongress. Der hat über Jahrzehnte als Freiheitsbewegung gegen die Apartheid gekämpft und ist nach dem demokratischen Wandel immer von großen Mehrheiten gewählt worden, hat immer alleine regieren können, hat sämtliche Bereiche des politischen Lebens in Südafrika mit eigenen Leuten besetzt, von der großen Politik über Staatsbetriebe bis hin in die kleinsten Gemeinden. Und dieser ANC muss jetzt die Macht teilen. Das ist neu. Und die Art und Weise, in der er das tut, das ist, denke ich, bemerkenswert. Der ANC hat diese Niederlage akzeptiert. Hier spricht keiner von Wahlbetrug. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, als wäre der ANC ein wenig erleichtert, dass ihm da eine Last von den Schultern genommen worden ist, dass er nicht mehr alleine für alles verantwortlich ist. Also wir reden gerade über einen echten Neuanfang fürs ganze Land.
Historischer Wandel in Südafrika, soweit die Einschätzungen von unserem Korrespondenten Stefan Überbach. Auf ein weltweites Rekordniveau sind die Rüstungsausgaben im vergangenen Jahr gestiegen. Diese Entwicklung hat das Forschungsinstitut SIPRI gerade erst bekannt gemacht. Doch der Krieg in der Ukraine bringt nicht nur die Wehrindustrie von Aggressor Russland an Kapazitätsgrenzen, auch die Waffenvorräte der USA sind durch Ukraine- und Gaza-Krieg stark gesunken. So stark, dass Washington nun Japan um Rüstungshilfe bittet. Das erstaunt auf den ersten Blick. Schließlich hat das ostasiatische Land bisher offiziell keine bzw. kaum Waffen exportiert. Doch auch in Japan vollzieht sich eine Zeitenwende. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines möglichen Krieges vor der eigenen Haustür. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Vielleicht war selbst Japan ein bisschen überrascht über die USA. Reparatur und Wartung seien ein wichtiger Faktor der Abschreckung und Japan könne dabei eine wichtige Rolle spielen, erklärt der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, Anfang der Woche auf einer Sitzung zur künftigen militärisch-industriellen Zusammenarbeit beider Länder. In Japans Antwort hört man quasi schon die Verbeugung. Mehr Möglichkeiten für Schiffe der US-Marine in japanischen Werften gewartet und instand gehalten zu werden, stärken die Abschreckungskräfte der amerikanisch-japanischen Allianz, sagt Masaki Fukasawa, Beauftragter Japans für Beschaffung, Technologie und Logistik, quasi noch einmal auf links gedreht. Die engere Zusammenarbeit geht auf ein Treffen der Regierungschefs beider Länder, Biden und Kishida, im Frühjahr zurück. Für Kiyoshi Sugawa, Wissenschaftler am East Asian Community Institute, einer privaten Denkfabrik, ist sie so etwas wie eine logische Konsequenz. Angesichts dessen, dass in dem lange andauernden Ukraine-Krieg sehr viel Rüstungsgüter eingesetzt werden müssen und die USA in Japan auch mehrere Militärbasen haben, liegt die Kooperation unter anderem mit den Selbstverteidigungsstreitkräften auf der Hand. Das ist die Grundlage für eine mögliche Abschreckung. Das jahrzehntelange Bündnis hat den Vorteil, dass zumindest ein Teil der Waffensysteme miteinander kompatibel sind, wie zum Beispiel Patriot-Flugabwehrraketen PAC-3, die Selbstverteidigungsstreitkräfte auch gern in Werbevideos vorführen. Japan hat die Lizenz, die Patriots zu produzieren, durfte sie aber lange nicht exportieren. Den Weg dazu hat das japanische Kabinett erst im April freigemacht. Daher, so meint Kiyoshi Sugawa spitz an, sei es durchaus möglich, dass über die USA Waffen aus dem pazifistischen Japan in der Ukraine landen. Der Verteidigungsexperte glaubt, dass Amerika zudem vorbauen will gegen China im Fall eines Konflikts mit Taiwan. Die japanische und die US-amerikanische Regierung würden zwar nie offen sagen, dass sie sich auf einen Angriff vorbereiten, aber natürlich spielt das eine wichtige Rolle. Ganz generell ist Japan aus Sicht Sugawas nicht oder noch nicht in der Position, mit anderen Nationen rüstungstechnisch mitzuhalten. Das ist historisch begründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Rüstungsindustrie eher abfällig betrachtet. Das habe sich inzwischen zwar geändert, dennoch, wenn man auf ein größeres Rüstungsunternehmen in Japan guckt, dann gibt es da eigentlich nur Mitsubishi. Aber selbst diese Firma ist im internationalen Vergleich klein. Wenn man bedenkt, vor welchen Herausforderungen die USA durch die aktuellen Konflikte stehen, dann hat Japan darauf keine Antwort. Hinzu kommt, dass weder japanische Unternehmen noch das Militär Erfahrung mit einem echten Krieg haben. Jahrzehntelang haben die Japaner nur für sich geübt und für sich selbst produziert. Insofern ist die Anfrage der USA für das ostasiatische Land in gewisser Hinsicht auch ein bisschen ein Glücksfall. Denn damit wird es sozusagen zur Entwicklung gezwungen. Allerdings müsse Japan aufpassen, nicht zum Subunternehmer der amerikanischen Rüstungsindustrie zu werden, warnen dieser Tage Rüstungsexperten. Kiyoshi Sugawa sieht es genauso. Erneut kommt er auf den Taiwan-Konflikt zu sprechen. Sollte sich Taiwan weiterhin als eigenständiger Staat betrachten und es zu einem Krieg kommen, sollte sich Japan meiner Meinung nach nicht einmischen. Natürlich werden Japan und die USA gegen China zusammenhalten, aber es braucht dann eine etwas komplexere Antwort. Japan sollte nicht einfach nur den USA folgen. Keine leichte Aufgabe, denn das ostasiatische Land profitiere natürlich gleichzeitig von der Aufwertung durch Amerika. Es versteht sich von selbst, dass die nicht zum Nulltarif zu haben ist. Japan täte allerdings gut daran, eine Balance zwischen den beiden Großmächten zu finden. Im eigenen Interesse, meint der Rüstungsexperte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die Japaner jahrzehntelang vom Militär abgewendet, doch nun wächst die militärische Bedeutung der asiatischen G7-Nation. Der Beitrag war das von Tokio-Korrespondentin Katrin Erdmann. Zukunft war das große Thema beim Besuch des chilenischen Staatspräsidenten Gabriel Boric gerade in Berlin. Die großen Lithiumvorkommen in Chile haben strategische Bedeutung für die deutschen E-Mobilitätspläne. Um die Zukunft ging es auch bei einem Thema der Vergangenheit, der sogenannten Colonia Dignidad. Der deutsche Paul Schäfer hatte 1961 in Chile eine brutale Sekte mit rund 300 Mitgliedern gegründet. Vor und während der Militärdiktatur Augusto Pinochets wurden in der Colonia Menschen gefoltert, wie Sklaven behandelt und erlebten Kinder sexualisierte Gewalt. Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wir beide haben die Aufarbeitung der Geschichte der Colonia Dignidad intensiv besprochen. Ich habe Präsident Boric meinen vollen Respekt und meine Unterstützung versichert für die chilenische Entscheidung, Teile des Geländes der heutigen Villa Baviera zu enteignen.
Chile hat die Enteignung im Alleingang beschlossen. Die Bundesregierung wurde informiert und sie hat zugestimmt. Anne Herberg über den langen Schatten der Colonia Dignidad.
Ein ehemaliger Ort des Grauens und des Todes soll in einen Ort der Erinnerung und der Zukunft umgewandelt werden, erklärte Chiles Präsident vor gut einer Woche und machte dann eine historische Ankündigung. Dafür soll ein Teil des Landes der ehemaligen deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad enteignet werden. Das sorgte für Applaus, aber auch für Überraschung. Schließlich arbeiten Deutschland und Chile bereits seit 2017 an der Errichtung eines Gedenk- und Dokumentationszentrums auf dem Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad, die in den 1960er Jahren vom pädophilen Laienprediger Paul Schäfer gegründet wurde. Seit 2021 liegt ein entsprechendes Konzept vor. Doch immer wieder hakte es an Kompetenzfragen zwischen Chile und Deutschland. Nun also endlich Weg frei für die Gedenkstätte?
Also ich begrüße das auf alle Fälle. Ich finde, das ist ein guter Schritt. Gleichzeitig ist es wichtig, jetzt mit den vor Ort lebenden Betroffenen im Gespräch zu bleiben, um sie mitzunehmen. Ich glaube, es herrscht dort große Aufgeregtheit und Unsicherheit.
Sagt die Historikerin und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Kriglewski, die selbst an der Ausarbeitung des Gedenkstättenkonzeptes beteiligt war und dabei auch zwischen den vielfältigen Opfergruppen der ehemaligen Sektensiedlung vermittelte. Sogenannte Ex-Colonos, die jahrelang Zwangsarbeit leisten mussten, missbraucht wurden. Dazu chilenische Opfer, die von Schäfer ebenfalls vergewaltigt wurden. Aber auch Angehörige ehemaliger politischer Gefangener der Pinochet-Diktatur. Denn auf dem Gelände der Colonia Dignidad wurde gefoltert, wurde gemordet, verschwanden Menschen. Wie wohl auch der Sohn von Mirna Troncoso. Seine Überreste konnten nie gefunden werden. Deswegen kämpfen wir seit Jahren für Gerechtigkeit, für Wahrheit und einen Ort des Gedenkens, denn die Kolonie ist nach wie vor ein geschlossener Ort, an dem Schweigen herrscht, an dem keine Nachforschungen gemacht werden können. Besonders schmerzhaft für Angehörige wie Mirna Troncoso. Die einzige Colonia nennt sich heute Villa Baviera, unterhält ein Hotel und ein Restaurant, in dem bayerische Volkstümlichkeit mit Bier und Schweinshaxe an Touristen vermarktet wird. Noch immer leben dort rund 100 ehemalige Sektenmitglieder. Viele von ihnen selbst Opfer, traumatisiert, wie Harald Lindemann, der als Kind in die Colonia kam, dort ein Leben lang wie ein Sklave schuften musste, misshandelt und vergewaltigt wurde. Er erhielt nie einen Lohn und heute keine Rente. Aus Mangel an Alternativen lebt er deswegen weiter auf dem Gelände der Kolonie. Seine größte Sorge: Was wird aus uns?
Bis heute leiden wir unter diesem System. Erst 40 Jahre direkt unter Paul Schäfer und jetzt nochmal über 20 Jahre nach Paul Schäfer, aber weil das System in seinen Strukturen weitergeht. Diese Geschichte, was dort alles geschehen ist, auf chilenischer und auf deutscher Seite, dass das aufgezeigt wird und in einem Gedenkort die Geschichte dargestellt wird. Aber dass wir als Opfer auch entschädigt werden, jetzt endlich nach so vielen Jahren, das finde ich sehr notwendig.
Die Ex-Colonia Dignidad ist als Firmenholding privater Aktiengesellschaften organisiert. Entscheidungsmacht haben allerdings nur wenige. Die größten Anteile halten Angehörige der einstigen Führungsriege um Paul Schäfer, die weder Interesse haben, Licht in die undurchsichtige Firmenstruktur zu bringen, noch sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Von dort dürfte Widerstand gegen die geplante Enteignung zu erwarten sein, sagt Rechtsanwalt Winfried Hempel, der selbst in der Colonia aufgewachsen ist. Ohnehin steht die Frage im Raum, wie wird das Ganze juristisch umgesetzt?
Der schnellere Weg ist natürlich ein Dekret der Enteignung von der öffentlichen Behörde aus, was festgelegt wird, genau was der Grund und Boden ist, der da reinfällt, welche Gebäude und was auch der Preis ist, weil bei einer Enteignung wird ja der Preis des Gebäudes oder des Enteignens an den Eigentümer dann übertragen. Und das ist dann auch wieder ein Riesenthema, an wen geht dieses Geld?
Die Enteignung werde nach chilenischem Recht durchgeführt, erklärte Gabriel Boric während seines Staatsbesuches Anfang der Woche in Berlin. Natürlich wollen wir nicht die Täterschaft begünstigen, indem wir versuchen, den Opfern zu helfen. Die Opfer sollen eine zentrale Rolle haben, sie sollen Protagonisten sein. Deutschland werde sowohl bei der Aufarbeitung helfen, als auch die Einrichtung der Gedenkstätte unterstützen, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wir sind ein freundlicher Partner bei der Aufarbeitung dieser Geschichte und werden es auch bleiben.
Deutschland hat nicht nur die Aufarbeitung jahrelang erschwert, sagt dagegen der chilenische Opferanwalt Hernán Fernández. Schließlich hat die deutsche Botschaft schon damals von den Misshandlungen gewusst und weggeschaut. Die Bundesrepublik erschwere nach wie vor die Strafverfolgung. So lebt zum Beispiel der in Chile rechtskräftig wegen Beihilfe zum Kindesmissbrauch verurteilte ehemalige Sektenarzt Hartmut Hopp, heute straffrei in Krefeld. Es geht hier nicht nur um die Verbrechen der Vergangenheit. Es geht auch um die Gegenwart. Es geht um die anhaltende Gleichgültigkeit gegenüber Opfern, um die Straflosigkeit für zum Teil auch in Deutschland lebende Schuldige. Hier wurde noch längst nicht die ganze Wahrheit erzählt. Die Enteignung sei ein wichtiger Schritt. Man dürfe aber nicht davor zurückschrecken, die nach wie vor undurchsichtige Struktur der Ex-Colonia Dignidad anzugehen und Archive auf beiden Seiten des Atlantiks schonungslos offenzulegen. Auch diese Aufarbeitung dürfe nicht weiter verschleppt werden.
Aus einem Ort des Horrors soll ein Platz der Erinnerung werden. Anne Herberg über die Zukunft des Geländes der früheren Colonia Dignidad in Chile und die Aufarbeitung der Verbrechen. Die Geschichte des Sklavenhandels in den USA begann vor mehr als 400 Jahren mit 20 Sklaven. Im August 1619 brachte ein Schiff die Menschen gegen ihren Willen von Afrika in den heutigen US-Bundesstaat Virginia. Sie wurden in der damaligen englischen Kolonie verkauft und versklavt. Hunderttausende folgten in den Jahrzehnten danach. Dass heute viele US-Amerikaner ihre Wurzeln in Westafrika haben, nutzt Ghana für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Das Land wirbt seit Jahren um US-Amerikaner als Touristen und Investoren. Stevie Wonder wurde im vergangenen Monat eingebürgert. Die Reise nach Westafrika ist für viele Amerikaner aber eine emotionale Achterbahnfahrt. Dunja Sadaki über das Interesse an der eigenen Familiengeschichte.
Europe, Africa, America, Caribbean, back to Europe, like a triangle.
The door of no return, die Tür ohne Rückkehr, steht auf der großen, schweren Holztür. Wer vor 400 Jahren durch sie hindurchschritt, hatte wahrscheinlich furchtbare Wochen voll Hunger, Missbrauch und Krankheit in den Verliesen von Schloss Cape Coast verbracht, erklärt ein Museumspädagoge den Touristen. Hier, im Süden Ghanas, war einst die Hochburg des transatlantischen Sklavenhandels.
The third chamber. On top of the church.
Dunkel, feucht, stickig. Die Tunnel der Kerker sind beklemmt. Die Geschichte der Menschen, die hier behandelt wurden wie Waren, klingen wie Horrorgeschichten. Für Militia aus South Carolina sind sie Teil ihrer eigenen Ahnengeschichte. Sie ist mit ihrer Familie für einen Urlaub nach Ghana gekommen, auch um mehr über den Sklavenhandel zu lernen. Ich bin hierher gekommen, weil ich einfach meine Wurzeln kennenlernen wollte. Meine Familie ist jamaikanisch und ich habe vom Ashanti-Stamm und vom Maroon-Stamm gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, zu welchem Stamm wir gehören. Ich wollte einfach hier sein, um es selbst zu erleben. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was meine Vorfahren durchgemacht haben, als sie hier waren. Es ist sehr hart. Ich würde nicht sagen, dass nur alle schwarzen Amerikaner, sondern sondern alle schwarzen Menschen auf der ganzen Welt kommen und diese Erfahrung machen sollten. Ghana hat aus dem Wunsch nach Zugehörigkeit Politik gemacht. Kaum ein Land in Afrika wirbt seit Jahren so sehr um die Ansiedlung von schwarzen US-Amerikanern. Ghanas Tourismusbranche rief 2019 beispielsweise das Year of Return aus. 400 Jahre nach Beginn des transatlantischen Sklavenhandels, nachdem die ersten Schiffe von hier mit versklavten Menschen Richtung Westen aufbrachen, rief das westafrikanische Land zur Rückkehr oder Heimkehr auf. Ein Ziel? Ghana zu einem wichtigen Reiseziel für schwarze US-Amerikaner und den Rest der schwarzen Diaspora machen. Identitätssuche vermischt mit Geschichte, einem großen Kulturprogramm und sogar Einbürgerungszeremonien. Das Konzept steigerte die Besucherzahlen und spülte viel Geld in die Kassen der Tourismusbranche. Und Ghana geht noch einen Schritt weiter mit dem Konzept Beyond the Return, jenseits der Rückkehr, sagt der Kwasi Ajemen. Er ist der Vorsitzende der staatlichen Tourismusbehörde. Wir haben gegen Ende des Jahres 2019 das Projekt gestartet, um zu sagen, okay, ihr seid zurückgekehrt, was darüber hinausgeht, sind jetzt Investitionen. Die Menschen wollen in ihr Land investieren. Unser Büro koordiniert die Investitionen, um sicherzustellen, dass sie der Gemeinschaft etwas bringen und nachhaltig sind. Ich sehe, dass neue Projekte im Tourismusbereich angemeldet werden, sei es ein Restaurant, ein Ressort oder ein Hotel. Allein im letzten Jahr haben wir 322 neue Projekte registriert, wo viel Geld aufgekommen ist, von Leuten, die nicht von hier stammen, sondern entweder aus Jamaika, USA, Barbados oder Länder, die eine Verbindung zu uns haben. Das haben wir mit dem Year of Return versucht aufzubauen. Bauen und wollen jetzt das Interesse aufrechterhalten.
That's in a nutshell what we've tried to do with the return and try to sustain the interest.
Manche schwarze US-Amerikaner sind ganz hier geblieben, wie Rashid McCrory aus New York. Seit 2020 lebt er in Ghana, betreibt ein Tourismusunternehmen für Reisen in Afrika. McCrory selbst sagt, er sei angekommen, hat eine der lokalen Sprachen gelernt und wurde sogar zum Chief of Tourism in seiner Stadt ernannt. Trotzdem, sagt der 44-Jährige, viele US-Amerikaner scheiterten in Ghana. Leider wird jeder, der hier kommt, als Retter angesehen. Und dann gibt es Menschen, die selbst mit ihrem eigenen Retterkomplex kommen. Es gibt also Menschen, die kommen und versuchen dann, ein Restaurant oder ein Geschäft zu eröffnen. Und dann scheitern sie als Unternehmen, weil sie keine Ahnung haben. Ich glaube, viele Menschen kommen mit einer unrealistischen Erwartung hierher. Sie denken, ich bin nicht mehr in Amerika und habe nicht mehr mit systematischem Rassismus zu tun. Jetzt werden alle meine Probleme verschwinden. Ja, die Reise hierher ist etwas, das jeder selbst erleben sollte. Aber der Umzug allein ist nicht die Lösung. Die Realität in Ghana heißt ja nämlich auch, mit Alltagsproblemen wie unterschiedlichen kulturellen Gepflogenheiten, häufigen Stromausfällen oder Wasserproblemen oder Armut umzugehen. Auch in Ghana wird um Gleichberechtigung gerungen. Und trotzdem sagen viele schwarze Touristen, die sich die ehemaligen Forts für Sklavenhandel ansehen, sie fühlten sich frei und angekommen. In Ghana hat man dieses Gefühl verstanden. Wer als Besucher des Schlosses Cape Coast durch die Tür ohne Rückkehr ins Freie tritt, befindet sich am Ende der Tour und tritt durch dieselbe Tür wieder in die Festung hinein. Auf dieser Seite der Tür steht dann Door of Return.
Das westafrikanische Ghana wirbt um schwarze US-Amerikaner als Touristen und Investoren, eine nicht ganz einfache Mission. Der Beitrag war das von Dunja Sadaki. Am Mikrofon des Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.